DW Menschen und Märkte.
Die EZB hat bei ihrer Geldpolitik das Ende der Fahnenstange erreicht, sagt Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Die sozialen Ungleichheiten innerhalb der EU wachsen, sagt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Und die Fotobranche macht einen rasanten Wandel durch, sagt unser Reporter von der Fotokina in Köln. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, sagt Dirk Ulrich Kaufmann. Herzlich willkommen. Er galt als der Krisenflüsterer der Kanzlerin. Als die internationale Finanzkrise 2007-2008 ihren Anfang nahm, war der jetzige Bundesbanker Jens Weidmann Berater von Angela Merkel in finanzpolitischen Fragen. Nun ist Weidmann als Präsident der Bundesbank auch Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank. Dabei ist er bekannt dafür, die Politik der EZB durchaus kritisch zu sehen. Mein Kollege Bernd Riegert hat Jens Weidmann am Rande des EU-Finanzministertreffens in Mailand getroffen und sich mit ihm über die Krisenpolitik der EZB unterhalten.
Herr Weidmann, die klassische Geldpolitik der Zentralbank ist so ein bisschen ans Ende gekommen. Der Zinssatz ist quasi bei Null. Jetzt will die EZB mit einem neuen Programm verbriefte Kredite aufkaufen. Ist das eine gute Strategie?
Ich denke, der Kernpunkt, in dem wir uns auch einig sind im EZB-Rat, ist, dass die Geldpolitik die Krise im Euroraum nicht lösen kann. Das kann nur die Politik selbst, indem sie die Strukturprobleme angeht. Und Sie haben recht, die konventionelle Geldpolitik, die Zinspolitik ist am Ende der Fahnenstange angekommen. Und alles, was wir jetzt diskutieren, ist für die Notenbank Neuland mit einer Wirksamkeit, die unsicherer ist als bei den konventionellen Instrumenten und Risiken und Nebenwirkungen, die stärker zutage treten können. Und je länger diese expansive Geldpolitik andauert, desto größer werden diese Risiken und Nebenwirkungen und desto weniger wirksam wird auch die Geldpolitik. Und insofern ist es wichtig, dass diese geldpolitischen Beschlüsse nicht dazu führen, dass die Politik in ihren Anstrengungen nachlässt, sondern dass die Probleme an der Wurzel angepackt werden.
Aber stecken in dem Aufkauf von diesen Finanzprodukten nicht auch Risiken am Ende, Risiken auch für den Steuerzahler mal wieder?
Sie wissen ja, dass die Entscheidung umstritten war und dass wir sehr intensiv und kontrovers über die jüngsten Beschlüsse im EZB-Rat diskutiert haben. Und es gibt einen Unterschied für mich in Bezug auf die Frage, wie risikoreich die Geldpolitik ist. Und wenn die Geldpolitik oder die Entscheidungen dazu führen, dass Risiken aus den Bankbilanzen verlagert werden in die Bilanz der Notenbank und damit auf den Steuerzahler, dann ist das nicht nur negativ in Bezug auf die Anreizwirkungen, die das hat. Wir wollen ja aus Lehre aus der Krise das Haftungsprinzip stärker durchsetzen, dass diejenigen, die Entscheidungen treffen, auch für diese Entscheidungen einstehen müssen. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich eine Entscheidung, die fiskalische Auswirkungen hat, bei der die Notenbank sehr vorsichtig sein sollte.
Man merkt ja hier bei den Finanzministern, dass die Begeisterung für dieses neue Instrument nicht so hoch ist. Es gibt Finanzminister, die sagen, wir wollen keine Sicherheitsleistungen im Falle eines Falles bieten, so wie das der EZB-Präsident Draghi in seiner Pressekonferenz ja so ein bisschen verlangt hat schon. Muss das nicht besorgt machen, wenn die Finanzminister da nicht mitziehen?
Ich finde, diese Diskussion unterstreicht vor allem eins, dass es darum geht, Risiken zu übernehmen und die Entscheidung, ob im Namen des Steuerzahlers Risiken eingegangen werden, die sollte bei den Finanzministern liegen.
Wie ist das mit dem anderen Schreckgespenst, das immer so ein bisschen über dieser Tagung gewabert hat, der Deflation? Sehen Sie die Gefahr eines wirklichen Preisverfalls in der Eurozone, in Italien, im Gastgeberland? Ist es ja schon so weit, da war im letzten Monat Deflation tatsächlich ein Thema.
Also wir haben sicherlich im Euroraum insgesamt eine Phase sehr schwacher Preisentwicklung, das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Die Energiepreise spielen eine Rolle, aber auch die Anpassungsprozesse, die stattfinden müssen. Letztlich spiegelt sich darin wieder, dass wieder Wettbewerbsfähigkeit gewonnen wird, preisliche Wettbewerbsfähigkeit in manchen der Krisenländer. Und das ist eine ganz andere Situation als die einer sehr problematischen, negativen Deflationsspirale. Gleichwohl müssen wir als Notenbank natürlich sehen, dass wir die Inflationserwartungen im Blick behalten. Wir haben ja eine Definition von Preisstabilität von knapp unter 2%. Und es muss uns natürlich kümmern, wenn die Bürger diese Inflationserwartungen oder ihre Inflationserwartungen nicht mehr an dem Ziel der Notenbank ausrichten.
Letzte Frage, Sie, die Bundesbank, haben vor 2 Jahren ungefähr viel Beifall bekommen von vielen deutschen Ökonomen, dass sie sich gegen den Ankauf von Staatsanleihen dieses Programm gesperrt haben. Wie ist das diesmal bei diesem etwas ungewöhnlichen Programm? Waren Sie auch dagegen? Sind Sie dafür oder sagen Sie es lieber nicht?
Naja, ich glaube, die Position, meine Position, das ist ja nicht die Bundesbank, die im Rat vertreten ist, sondern ich bin dort persönlich, ist, glaube ich, hinreichend bekannt. Ich habe immer eine sehr konsistente Linie vertreten, sodass ich das Beratungsgeheimnis nicht brechen muss.
Also Sie haben mit Nein gestimmt?
Ich werde Ihnen das nicht sagen. Es kommt mir auch nicht auf, einen Applaus von der einen oder anderen Seite zu bekommen, sondern das zu machen, was ich für richtig halte. Und das ist eine Geldpolitik, die ihr Mandat relativ eng definiert und ganz klar am Ziel der Preisstabilität ausgerichtet ist. Gleichzeitig muss man konzedieren, zugestehen, dass sich die Geldpolitik im Moment eben in einer sehr schwierigen Lage befindet, weil die Inflationsrate niedrig ist und sich vom Ziel der Notenbank entfernt.
Sagt der Präsident der Deutschen Bundesbank Jens Weidmann im Gespräch mit Bernd Riegert. Wie sozial und gerecht leben die Menschen in Europa? Diese zugegebenermaßen etwas schwammig formulierte Frage hat sich die Bertelsmann Stiftung gestellt und sie in einer Studie beantworten lassen. Dabei wurden die Arbeits- und Sozialdaten der Menschen in den 28 Mitgliedstaaten der EU unter die Lupe genommen. Und das sind immerhin rund 500 Millionen Menschen. Björn Haubruck musste bei der Ansicht der Studie feststellen, dass sie wenigstens einen bereits bekannten Trend bestätigt. Die soziale Spaltung innerhalb der EU wächst.
Schweden, Finnland, Dänemark und die Niederlande sind bei der Untersuchung der Bertelsmann Stiftung auf den vorderen Plätzen gelandet. Die Länder im Norden Europas konnten zum Beispiel mit ihrem durchlässigen Schulsystem punkten, erklärt Daniel Schrad-Tischler von der Bertelsmann Stiftung. So machen dort auch Kinder aus einem nicht akademischen Elternhaus vergleichsweise oft höhere Schulabschlüsse.
Man sieht auch, dass es in Finnland einen sehr, sehr geringen Zusammenhang nur gibt zwischen dem sozialen Hintergrund und dem späteren Bildungserfolg der Schüler. Und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium aus der Perspektive sozialer Gerechtigkeit.
In der EU gibt es ein deutliches Nord-Süd-Gefälle, wenn es um die soziale Gerechtigkeit geht. Laut Studie sei es vielen Krisenstaaten in Süd- und Osteuropa nicht gelungen, die finanziellen Einschnitte sozial gerecht zu verteilen. Kinder und Jugendliche seien davon stärker betroffen als zum Beispiel ältere Menschen. Das gilt besonders für Länder wie Bulgarien, Rumänien und Griechenland. Sie belegen im Ranking der Bertelsmann Stiftung die letzten Plätze, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht.
Die Jugendarbeitslosigkeit ist da mittlerweile bei fast 60%. Also das heißt, da wird eine gesamte Generation an jungen Menschen im Grunde genommen sozial abgehängt derzeit. Die Perspektiven sind nicht mehr da. Das führt auch dazu, dass das Armutsrisiko in diesen Ländern zum Teil deutlich zugenommen hat.
Deutschland belegt in der Studie den 7. Platz nach Österreich und vor Luxemburg. Als sozial ungerecht kritisiert die Studie den Zeit- und Niedriglohnsektor.
Das ist erstmal keine schlechte Entwicklung, wenn man über solche Instrumente Menschen, die lange Zeit arbeitslos gewesen sind, wieder in den Arbeitsmarkt hineinbekommt. Aber da darf es eben nicht aufhören. Die Menschen müssen eine richtige Perspektive auch am Arbeitsmarkt bekommen, hin zu einer guten Beschäftigung. Und da ist durchaus noch einiges zu tun.
Die Studie belegt mit Zahlen viele schon bekannte soziale Ungerechtigkeiten in Europa. Die Bertelsmann Stiftung will damit eine Diskussion innerhalb Europas anregen. Langfristig soll die Studie jedes Jahr aktualisiert werden, um zu beobachten, wie sozial sich Europa entwickelt.
Ein Bericht von Björn Haubruck. Die Domstadt Köln ist auch, und zwar ebenfalls schon seit dem Mittelalter, eine Messestadt. Ab morgen etwa gibt es in der Rheinmetropole wieder die Fotokina, die Leitmesse der Fotobranche. Mehr als 1000 Aussteller aus 50 Ländern stellen ihre Produkte vor und erwarten etwa 180.000 Besucher. Mein Kollege Klaus Ulrich hat sich vor Messebeginn mit der wirtschaftlichen Lage der Branche befasst, die gerade einen rasanten Wandel durchmacht.
Es ist schon kurios. Da schrumpft das Kerngeschäft mit den Kameras und dennoch herrscht Optimismus. Denn die Umsatzmarke des vergangenen Jahres von rund 20 Milliarden Euro wird voraussichtlich auch 2014 erreicht. Dabei geht Christian Müller-Rieker, der Geschäftsführer des Fotoindustrieverbandes, sogar von einer konservativen Schätzung aus.
Wir reden in Deutschland von einem Markt von ungefähr 20 Milliarden, obwohl hier muss man natürlich vorsichtig sein, weil das ist natürlich, ich sag mal, an Hardwarezahlen eine orientierte Zahl. Wir müssen etwas aufpassen, weil unser Markt wahrscheinlich noch viel, viel größer ist, dadurch, dass wir sehr viele Dienstleistungen mittlerweile aufgenommen haben, die wir natürlich gar nicht bemessen können. Hierbei geht es, sage ich mal, um das ganze Thema Apps, hierbei geht es um das ganze Thema Social Media, hier geht es um Cloud-Dienste, hier geht es um das ganze Thema, was auch in der Cloud dann teilweise stattfindet, das ganze Thema Video. Bearbeitung und. Und diese Liste könnte ich noch unendlich weiter aufzählen.
Im laufenden Jahr werden in Deutschland voraussichtlich 5,2 Millionen Kameras verkauft, ein Rückgang um 13% im Vergleich zu 2013 mit 6 Millionen Stück. Das Umsatzminus fällt mit 4,6% auf knapp 1,5 Milliarden Euro, aber schwächer aus, da die Rückgänge auf die preiswerteren Kompaktkameras konzentriert sind. Sie werden von den boomenden Smartphones zunehmend verdrängt. Damit verschiebt sich der Fokus in der Branche auch 2014 weiter.
Wir sehen natürlich auch, dass einer, wie es so schön heißt, der erstmal über das Thema ich nehme Bilder auf oder Videos auf über das Thema Smartphone mit diesem Thema angefixt ist, der möchte natürlich auch irgendwann, der befasst sich auch mehr mit dem Thema Fotografie und Videografieren und der möchte natürlich auch irgendwann mal dann eine richtige Kamera kaufen und steigt dann eben auch nicht im unteren Segment ein, sondern steigt dann direkt bei den Systemkameras mit Wechselobjektiv oder bei den digitalen Spiegelreflexkameras ein.
Smartphones legen das sechste Jahr in Folge zu und landen nach einem Plus von fast 1,5 Millionen Geräten bei knapp 24 Millionen verkauften Einheiten. Die Preise sinken allerdings wegen wachsender Konkurrenz, vor allem aus China. Für die Branche bedeutet das einen deutlichen Wertverfall, betont der Fotoverband. Der Umsatz in diesem Segment wird voraussichtlich von 6 auf knapp 4,5 Milliarden Euro sinken. Die Foto- und Imaging-Industrie stellt bei der diesjährigen Fotokina unter dem Oberbegriff Connectivity die Vernetzung der Kameras mit anderen Geräten und dem Internet in den Vordergrund. Außerdem habe jede hochwertigere Kamera auch eine Videofunktion. Dafür seien Bearbeitungsprogramme und ähnliches Zubehör notwendig. Das treibe den Markt, so Verbandssprecher Christian Müller-Rieker, der noch weitere Hoffnungsträger für die Branche sieht.
Natürlich das Thema Action Cam. Ja, Sie kennen das. Sie können ja nicht mehr in Urlaub fahren, ohne nicht, dass Sie jemanden sehen. Gerade Jugendliche, die, ich sag mal, auf ihrem Surfbrett eine Kamera dabei haben, beim Skifahren, bei welcher Sportart auch immer, ist ein Riesenthema, wo wir hier natürlich auch auf der Fotokina zur Stellung nehmen. Und immer wenn ein Markt da entsteht, kommen natürlich auch zusätzliche Anbieter dazu und die Modellvielfalt steigt natürlich. Es geht dann weiter über das Thema natürlich Apps und Cloud-Dienste, Video. Und Foto-Apps, ja, wir zählen mittlerweile so ungefähr 50.000 Apps. Apps, diese kleinen, ich sag mal, Software-Einheiten, die natürlich die Kamerafunktion letztendlich erweitern, sind natürlich auch ein Riesenthema.
Bei der sechstägigen Fotokina kommen auch weitere Trendthemen wie 3D-Drucktechnik sowie die Lichtfeldtechnologie ins Spiel. Mithilfe eines speziellen Sensors muss nicht mehr vor dem Auslösen der Kamera scharf gestellt werden. Der Fokus kann auch nachträglich beim bereits geschossenen Bild verändert und auch die Schärfe kann nachträglich verstellt werden. Besonders scharf nehmen auch Kameras mit der neuen 4K-Technik Bilder auf. Sie sind genau 4-mal schärfer als die herkömmliche HD-Auflösung. Ein Revival soll auch die gute alte Fototapete feiern, allerdings mit selbstgemachten Bildern und Motiven. Die Branche setzt zudem große Erwartungen in Wearables. Das sind winzige Hightech-Geräte, die mit Kameras ausgestattet sind und rund um die Uhr Bilder liefern können. Sie werden in Form von Kettenanhängern, Brillen, Broschen oder Armbanduhren angeboten. Diese Wearables könnten nach Meinung von Analysten innerhalb der nächsten 10 Jahre das Smartphone vom Markt verdrängen und ersetzen. Wohin diese neuen Trends auch führen werden, Im 175. Jahr der Fotografie haben sich Nutzung und Funktion von Bildern verändert.
Sie sehen das gesteigerte Interesse daran, dass natürlich heute das Bild eine ganz andere Funktion hat. Wir sind gerade im Übergang, dass das Bild eben nicht mehr nur dokumentiert, was es natürlich nach wie vor noch macht, sondern wir reden ja davon, dass das Bild vor allen Dingen eine Kommunikationsfunktion letztendlich übernimmt. Deswegen, das sehen Sie auch an den täglich Milliarden fach hochgeladenen Bildern in den sozialen Netzwerken, dass natürlich der Boom des Imaging weiter anhalten wird.
Wie groß dieser Boom ist, lässt sich mit einer beeindruckenden Zahl belegen. Pro Sekunde werden alleine in Deutschland 2000 Fotos gemacht.
Dann werden also während eines durchschnittlichen DW-Wirtschaftspodcastes, also 3 nach oben, 2 im Sinn, ungefähr 1,8 Millionen Fotos geschossen, nur in Deutschland. Und das, obwohl Sie und ich gerade etwas Besseres zu tun hatten. Die Fotokina beginnt morgen und dauert bis zum kommenden Sonntag. Mit diesem Bericht von Klaus Ulrich aus Köln endet unser Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Florian Bruhn in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.